Augenoptik im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Hochschule Aalen.
Hier erfahrt ihr Neues, Interessantes und Spannendes aus dem Studiengang Optometrie.
Gastgeber im Studio sind Leonie Schretzenmeier
und Jürgen Neulting.
So, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Leonie war zum Wandern in Südtirol und ich natürlich mal wieder beim Segeln in Holland. Und das Wetter hat sogar meistens mitgespielt.
Heute wollen wir euch von einem Event berichten, das kurz vor dem Semesterende bei uns in Aalen stattgefunden hat. Unser Professor Dr. Ulrich Schiefer hat sich mit einem großen Abschieds- und Übergabesymposium aus dem aktiven Dienst im Studiengang in den Ruhestand verabschiedet.
Das war ein wissenschaftliches Symposium rund um die Themen Vision Research, Optik und Mobilität. Und der Nachmittag war angefüllt mit zahlreichen spannenden Vorträgen hochkarätiger Forscherinnen und Forscher.
Am Anfang standen natürlich auch ein paar kurze Grußworte. Den Beginn machte unser Rektor Professor Dr. Harald Riegel. Und da hören wir jetzt mal rein.
Sehr geehrte Symposiumsgäste, sehr geehrte Speaker, lieber Professor Schiefer, liebe Frau Ungewiss, es freut mich sehr, Sie heute auf dem Campus Burren der Hochschule Aalen zum Abschieds- und Übergabesymposium zum Thema Vision, Optik, Mobilität zu begrüßen. Dass wir eine Reihe an so hochkarätigen Speakern hier an der Hochschule, ich habe schon mit einigen gesprochen und sie begrüßt, aber noch nicht alle, zeigt einmal mehr, welche großartige Arbeit unsere Professorinnen und Professoren sowie unsere wissenschaftlichen Mitarbeitenden in der Forschung leisten. Die Bezeichnung Abschiedssymposium hat mich im ersten Moment dazu veranlasst, an ein Ende zu denken, an eine Laufbahn, die endet, und an Bemühungen, die an einen wohlverdienten Abschluss münden. Das ist die eine Seite eines Abschiedssymposiums. Die andere Seite ist, dass im Ende einer Ära auch bereits der Beginn einer neuen angelegt ist. Aber fangen wir mit Ihnen an. Lieber Professor Schiefer, Sie kamen Ende 2012 an die Hochschule Aalen, um die Professur Vision Research bei uns zu übernehmen. Seither haben Sie wirklich, wirklich viel geschafft. Unglaublich viel geschafft. Nicht nur, dass Sie über 10 Jahrgänge unserer Augenoptikstudierenden in ihrer Ausbildung begleitet haben, Sie haben auch eine sehr produktive Arbeitsgruppe im Bereich Vision Research und eines unserer innovativen Labore hier an der Hochschule eingerichtet, das Aalen Mobility Perception and Exploration Lab. Und das darf man dann auf Deutsch sagen, kurz die Ampel. Und dafür haben Sie buchstäblich Wände eingerissen bei uns. Dass einmal ein ganzes Auto an einem Kran baumeln von außen in eines unserer Gebäude am Burren gehievt wird, hat sich wohl zu Beginn des Baus niemand gedacht. Neben Ihren Bemühungen in der Forschung sind Sie auch ein Paradebeispiel dafür, wie wir an HAWEN Praxis und Lehre verzahnen. Neben Ihrer Professur hier arbeiten Sie nämlich seit 1994 auch als leitender Oberarzt an der Universitätsaugenklinik in Tübingen und können so Praxiswissen aus erster Hand an unsere Studierenden vermitteln. Ja, vorher habe ich gesagt, dass nach jedem Ende auch bereits ein neuer Beginn ins Haus steht. Das gilt auch für Ihren Bereich. Ihre Nachfolge hat quasi den Stadtblock schon verlassen und hat sich warm gelaufen. Frau Dr. Judith Ungewiss ist seit Mai 2015 Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Vision Research. Ihre Promotion schlossen Sie an der Universität Tübingen ab und Sie sind seit 2021 aktiv in der Forschung bei der Carl Zeiss Vision International GmbH tätig. Sie sind nach einer absolvierten Berufsausbildung an die Hochschule gekommen. Wir haben uns ja auch schon persönlich schon ein paar Mal gesprochen und haben sich ganz dem Themenfeld Augenoptik verschrieben. Es ist für uns als Hochschule sehr erfreulich, wenn wir so vielversprechenden wissenschaftlichen Nachwuchs begleiten und fördern können. Wir freuen uns, dass Sie Herrn Schiefers Werk fortführen wollen und die Leitung des Ampellabors bereits übernommen haben. Und dann habe ich hier mir aufgeschrieben, also das habe ich mir vor 2 Tagen schon aufgeschrieben, wenn die Gremienbeteiligung abgeschlossen ist und alle Formalitäten zum Abschluss gebracht sind, dann darf ich Sie auch bald Professorin nennen. Abschließend bleibt mir zu sagen, danke Professor Schiefer für Ihr Engagement in Lehre und Forschung, für Ihre Förderung unseres wissenschaftlichen Nachwuchs und für all Ihr Herzblut, das Sie an der Hochschule eingebracht haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und sind froh, dass Sie noch ein kleines bisschen länger für ein paar wenige Prozent an der Hochschule behalten dürfen. Ruhestand in Raden sozusagen. Und Frau Dr. Ungewiss, Ihnen wünsche ich ebenso alles Gute in der neuen Rolle und viel Raum, um dieses Labor und Ihre Forschung weiterzuentwickeln. Jetzt wünsche ich uns allen einen interessanten und inspirierenden Nachmittag bzw. Symposium und danach dann ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Den wissenschaftlichen Teil eröffnete dann Professor Dr. Michael Totzek als Keynote-Speaker. Michael Totzek ist Fellow der Carl Zeiss AG im Unternehmensbereich Corporate Research and Technology und außerdem Honorarprofessor im Physikdepartment der Uni Konstanz. Hier ist nun also sein Vortrag über die Zukunft der wissenschaftlichen Augenoptik.
Lieber Herr Schiefer, als Sie mich gefragt haben, können Sie einen Vortrag halten in 15 Minuten über die Zukunft der wissenschaftlichen Augenoptik? Ja, da schlucken Sie erst einmal. Aber versuchen wir es. Es wird halt nicht ganz vollständig sein. Aber ich denke, das eine oder andere interessante Thema wird hoffentlich dabei sein. Also erst einmal, wenn Sie versuchen, die Zukunft eines wissenschaftlichen Gebietes zu beurteilen, und ehrlicherweise, das passiert in so einer der zentralen Forschung des Unternehmens einfach immer wieder. Was machen Sie als allererstes? Sie gucken sich die Marktrekords an. Wie entwickelt sich denn eigentlich der Markt? Und da kann man erstmal sagen, in der für ophthalmologische Geräte $45 Milliarden, 6% Wachstum. Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist, sagen wir mal, normal, denn der Photonikmarkt entwickelt sich ebenfalls mit 6% Wachstum, nur ist er eben mehr als ein Faktor 10 naturgemäß größer. Also ein durchaus relevanter Teil des Photonikmarktes, ein sauberes Wachstum, mit dem man durchaus etwas anfangen kann. Denn da sind ja Firmen wie Zeiss, Trumpf und ähnliche einfach mit dabei. Der zweite Punkt ist, Sie gucken sich an und müssen beurteilen, was sind eigentlich die Treiber für dieses Feld? Und da gibt es in der Regel immer zwei. Einmal gibt es den applikativen Zug und dann gibt es eben den technologischen Schub, Push. Nämlich, wer braucht's eigentlich und wie entwickeln sich denn die Technologien, die dahinter stehen? Was kommen an neuen Technologien einfach auf? Fangen wir ganz kurz mit der Applikation an, denn Sie haben gehört, das ist ehrlicherweise gar nicht so mein Fachgebiet hier. Aber eigentlich ist es relativ leicht. Wir leben in einer alternden Gesellschaft, das heißt, prozentual wird der Anteil der alternden Bevölkerung größer und mit dem Alter nehmen halt die Augenkrankheiten perspektivisch zu. Und da sind die bekannten natürlich wie Altersweitsichtigkeit, Glaukom, Katarakt und AMD, altersbedingte Retina-Degeneration, die schon dem Namen nach einfach mit zunehmendem Alter verstärkt auftreten, sprich wir benötigen Lösungen dafür. Das zweite ist, ein ganz großer, trauriger Trend, der einfach im Moment stattfindet in der Welt, ist die Kurzsichtigkeit, das Myopie-Problem, die kontinuierlich einfach weiter zunimmt und wir erwarten bis zu 4 Milliarden Menschen, die 2050 kurzsichtig sein werden. Das kommt einfach dadurch zustande, also Sie haben einen verlängerten Augapfel, so dass Sie dann eben die Dinge aus der Nähe abbilden können, aber nicht mehr die aus der Ferne. Das führt genau zu den Krankheiten, die wir jetzt eben einmal gesehen haben. Dieser verlängerte Augapfel ist einfach eine Pathologie. Und die Effekte dafür sind halt noch nicht wirklich verstanden. Wir wissen, was beiträgt, wir wissen, was weniger beiträgt. Eine saubere Ursachenlösungskette gibt es leider nicht. Gene tragen bei, wenn sie viel im Innern sind, also die Lichtmenge trägt bei, wenn sie viel in die Nähe gucken, das trägt bei. Covid hat ebenfalls beigetragen dazu, einfach dadurch, dass sie weiter in der Nähe gewesen sind. Erste Lösungen sind auf dem Markt, übrigens auch von Zeiss. Zeiss Myocare basiert hier einfach auf der Theorie des peripheren Defokus, dass nämlich im peripheren Sehen der Augapfel sich danach richtet, ob sie da im Fokus sind oder nicht. Und wenn sie zu viel Nahsicht haben, dann wächst er sozusagen einfach weiter in die Länge, um das auszugleichen. Das dann dazu führt, und das können sie versuchen zu verhindern, indem sie halt das periphere Sehen einfach durch eine Linse beeinflussen. Und an der Stelle übrigens, weil das so ein großes Problem ist, haben mir einfach auch die Kollegen mitgegeben, Michael, wenn du hier erzählst, bitte werbe doch dafür, dass wir eine viel engere Zusammenarbeit benötigen zwischen den Augenärzten und den Augenoptikern. Dass wir hier insbesondere auch die Augenoptiker in der Rolle sehen, dass sie das Screening übernehmen können. Dass sie einfach, wenn wir die Krankheit aktuell nicht gut heilen können, wir können sie vielleicht etwas verzögern in ihrer Auswirkung, dann ist das, was man braucht, ein Screening. Wir müssen sie frühzeitig erkennen, damit das eben noch nicht so weit gewachsen ist. Und dieses ist die Frage, ob das wirklich ideal ist, wenn das die Augenärzte übernehmen müssen, wo sie hingehen, wenn halt wirklich schon etwas los ist und sie das nicht vorher bei den Optikern bekommen. Dann kommt der zweite Punkt, der Technology Push. Was gibt es an Technologien, die sich jetzt hier gerade ausweiten, von denen wir sagen können, die können die Zukunft dieses Feldes durchaus beeinflussen? Da ist einmal die Miniaturisierung. Und zwar Miniaturisierung der refraktiven Optik, wie Sie es zum Beispiel im Handy haben. Keine neue Technologie, wenn Sie so wollen, aber Sie haben gesehen, welchen Fortschritt diese machen. Also miniaturisierte Optiken zusammengesetzt bis hin zur sogenannten Wafer-Level-Optik, wo Sie also wirklich optische Systeme praktisch in der Massenfabrikation miniaturisiert übereinander bauen. Und etwas, wo hier auch Andreas Heinrich dran arbeitet, 3D-gedruckte Optik, denkt da an sein Büchlein dazu. Hier ist es in einem miniaturisiert 3D-gedruckte Optik vom Harald Diesen an der Universität Stuttgart, die einfach ganze Objektive 3D drucken können und zum Beispiel auf Fasern einfach dann Optiken generieren können. Also optische Mikrosysteme, die Sie gegebenenfalls auch ins Auge bekommen, sind keine Science Fiction. Das ist etwas, das ist meiner Meinung nach durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn wir weitergehen in der Miniaturisierung, dann kommen wir von den Linsen weg und gehen hin zu diffraktiven Komponenten. Das heißt also Optiken, die nicht mehr darauf basieren, dass sie Licht ablenken durch die Form einer Oberfläche, sondern durch kleine beugende Strukturen. Und diese diffraktive Optik wird einfach durch die zahlreichen Mikrofabrikationsprozesse, die wir haben, im Moment immer weiter getrieben. Elektronenstrahllithografie, wo Sie mit Elektronen halt in eine Oberfläche reinschreiben, das können Sie mit Laserlicht machen, das können Sie dann hier auch mit Interferenzlithografie, da bringen Sie einfach mehrere Lichtwellen zur Interferenz, erzeugen so Muster oder sogar die Volumenhologramme, dass Sie also wirklich in eine Schicht lokal Breckspiegel hineinschreiben, die Ihnen dann einfach bestimmte Wellenlängen rausspiegeln und darüber dann eine optische Abbildung machen. Und das Ganze natürlich wiederum Zeiss, das übrigens, das machen wir alles für intern, das hier ist für extern, das Replizieren einfach von Mikrostrukturen, wie jetzt zum Beispiel durch die EUV-Lithografie, einfach als letzte Technologie. Also im großen Maßstab hat die ja dazu geführt, dass wir jetzt so viele Halbleiterstrukturen einfach draußen in der Welt haben. Ja, und damit können Sie aber mit diesen Optiken zum Beispiel auch wirklich Optiken bauen, die sehen Sie nicht mehr. Diese Glasplatte hier ist eine Kamera und das ist mein Kollege Alexandre Gatto. Der filmt einfach mit der Handykamera, wie er von dieser Glasplatte hier gefilmt wird. Das heißt, Sie können Optiken in Glasfenster, in transparente Oberflächen integrieren, ohne dass diese Optiken auftauchen. Der Part, wo so etwas schon im kleinen Maßstab mit anderer Technologie genutzt wird, ist der ganze Bereich AR/VR. Und hier kann es, also man kann, denke ich, an diesem Thema jetzt nicht wirklich vorbei. Wie ist die Entwicklung da? AR/VR ist ein faszinierendes Beispiel dafür, dass eine Technologie, dass es einfach aussieht, das zu machen. Also bringen Sie ein virtuelles Bild vor das Auge in einem Gerät, was so groß ist wie eine Brille, was erstaunlich schwer ist. Wo Firmen wie Microsoft, Apple, Magic Leap viel Geld hineingesetzt haben und bisher nur sehr große, komplexe Lösungen einfach geschaffen haben. Und hier sieht man einfach den Fall, dass wenn Sie hier das Field of View, das Sehfeld vergrößern wollen, werden Ihre Geräte immer größer. Hier gibt's die TUS-Brille. Das hier ist von Zeiss. Die hat ein kleines Sehfeld, aber die ist schön klein. Sobald Sie ein großes Sehfeld haben wollen, wird das Ganze viel mehr. Dann können Sie Optik inzwischen integrieren. Und zwar, wie Sie Elektronen führen können, können Sie Optik durch Wellenleiter führen. Das hier ist die Kernkomponente eines OCTs. Optical Coherence Tomography. Das heißt, wir können ein solches Gerät, optische Geräte, in Zukunft durch sogenannte photonisch integrierte Schaltkreise, so wie sie das mit der Elektronik machen, miniaturisieren. Die entscheidende Herausforderung ist übrigens die Ankopplung an Innen und Außen, denn da brauchen Sie nach wie vor einfach große Linsen. So, und dann das letzte Thema und wissenschaftlich ehrlicherweise das Wichtigste ist die künstliche Intelligenz oder etwas einfacher gesagt, also Machine Learning als Basis. Warum? Das ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, Geräte so zu gestalten, dass eine Fehlbedienung eines Gerätes, hier einer Funduskamera, sofort automatisiert erkannt wird. Es ermöglicht Ihnen, dass der Arzt, wenn er ein Fundusbild analysiert, einfach Hinweise bekommt, an welcher Stelle hier zum Beispiel retinopathische Veränderungen einfach auftreten. Es ermöglicht Ihnen, dass wenn Sie optische Kohärenztomographie Bilder haben durch die Retina durch, wie Sie es hier sehen, durch die Fovea durch, dass Sie eben schon eine Markierung bekommen, ob das gesund ist, das Sehgrübchen, oder ob Sie hier zum Beispiel Retinal Detachment einfach haben. Also Sie können auch dann die Diagnose automatisieren, die Bedienung der Geräte und die Diagnose. Zum Beispiel der Zeiss VisuFit 1000 ist einfach ein Gerät, was mit 9 Kameras auf einen Kopf guckt, einfach beim Augenoptiker für die optimale Zentrierung. Da können Sie erst einmal wirklich jetzt hier durch KI-Lösungen können Sie praktisch die ideale Anpassung an das Brillenglas finden. Sie können erst einmal das Brillenglas identifizieren, was er aufhat, können alle Parameter identifizieren und können damit dann eben sicherstellen, dass es also in jedem Winkel einfach ideal passt. Und Sie können sogar etwas machen wie einen Virtual Try-On. Das heißt, Sie nehmen einfach mit den Kamera ein 3D-Avatar praktisch des Menschen auf, des Kopfes, also rekonstruieren über Fotogrammetrie einfach das dreidimensionale Bild und setzen da dann einfach ein Brillenglas rein. Und last but not least, Sie können mit Machine Learning sogar Optik machen. Einfach, wenn Sie sich an die Maxwell'schen Gleichungen erinnern, wenn Sie Physik studiert haben, oder die Physik studiert haben und sich mit Maxwell'schen Gleichungen auseinandersetzen durften, die wissen, dass es dafür so ein Element gibt, dass ich das über finite Elemente ausrechnen kann. Das heißt, ich unterteile den Raum in einzelne kleine Punkte und jetzt nehme ich die Maxwell'schen Gleichungen und nehme sozusagen die elektromagnetische Anregung und propagiere die von Punkt zu Punkt im Raum. Und genau das Gleiche ist eigentlich in der Struktur eines neuronalen Netzes angelegt. Und Sie können mit Hilfe von neuronalen Netzen all diese komplizierten sogenannten Maxwell-Solver, die Ihnen die Maxwell'schen Gleichungen unter komplexen Bedingungen lösen, solche hier durfte ich auch mal selber schreiben, die können Sie praktisch in ein neuronales Netz überführen. Beziehungsweise, wir gehen noch etwas anders vor, Sie nehmen die und Sie rechnen einige Schnittstellen aus und Sie nutzen dann ein neuronales Netz, um dazwischen dann einfach eine perfekte Interpolation hinzubekommen. Das sind sogenannte Surrogatmodelle. Der Vorteil ist, die sind viel schneller als der Rest. Das heißt, Sie können sich dann, also als die klassischen Maxwell-Solver, das heißt, Sie können dann wirklich Lösungen für elektromagnetische Probleme in Echtzeit ausrechnen. So, wenn man das jetzt zusammenfasst, wie gesagt, 15 Minuten, ich glaube, die sind gleich um, aber ich möchte auch nur noch eine Minute reden. Wie ist denn die Zukunft der ophthalmischen Optik? Also ich sehe sie als ziemlich hell. Nummer eins, und zwar hier beurteilt übrigens an den Prinzipien des Design Thinkings. Sie wissen, im Design Thinking schauen Sie auf 3 Konzepte, die Wünschbarkeit, die Machbarkeit, die Feasibility und Viability steht für ökonomische Verwertbarkeit. Also Sie können damit auch Geld verdienen, was für eine Firma jetzt nicht wirklich völlig unwesentlich ist. Die Wünschbarkeit, die ophthalmische Optik sitzt auf einem sozialen Megatrend. Also das Thema wird wichtiger. Die Machbarkeit, ich habe gehofft, Ihnen jetzt hier, oder ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, dass wir auch hier auf technischen Megatrends sitzen. Das heißt, wir können die Miniaturisierung nutzen. AI wird jetzt nicht direkt durch die Ophthalmologie getrieben, aber wir können es nutzen. Und wenn Sie auf solchen Megatrends sitzen, dann haben Sie einfach einen inhärenten Vorteil. Sie reiten sozusagen mit der Welle mit. Und es ist immer eine gute Idee, mit der Welle zu reiten an dieser Stelle. Und schließlich die Viability, das habe ich Ihnen gezeigt. Es ist ein wachsender Markt. So, und jetzt habe ich ganz viel, ein bisschen zumindest, über Märkte, Applikationen, Krankheiten und Technologien gesprochen. Und jetzt gibt es einen Aspekt, den dürfen wir nicht vergessen. Am Ende ist ophthalmische Optik, Optik von Menschen für Menschen. Und da möchte ich gerne nochmal einfach den Bogen wieder schließen zu Ulrich Schiefer. Sie sind menschlich. Also Sie stehen für mich wirklich einfach für die menschliche Hochschule, auch für die Menschlichkeit in der Wissenschaft, auch in Ihrer Tätigkeit als Arzt. Und ich finde, das ist einfach ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir wirklich nicht vergessen dürfen. Bei aller Technik und Applikationsbegeisterung, am Schluss geht es um Menschen. Und wenn wir Wissenschaftler haben, denen diese Menschen einfach wichtig sind, dann glaube ich, sind wir einen großen Schritt weiter. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, Optik von Menschen für Menschen. Michael Totzek hat an anderer Stelle mal gesagt, es ist ein unglaubliches Privileg, daran zu arbeiten, Forschung in Produkte umzusetzen, die zum Wohle der Menschen eingesetzt werden. Das ist in der Tat die Motivation für uns alle hier, zum Wohle der Menschen tätig zu werden. Und nicht nur hier an der Hochschule, sondern in der gesamten Branche.
Für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Weitere Vorträge aus dem Symposium kommen dann in einer späteren Ausgabe von Augenoptik im Ohr. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern mal wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik und Optometrie habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik@hs-ahlen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unseren Websites augenoptik-studieren.de und optometrie-studieren.de.
Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Augenoptik im Ohr.